Sommer 79 nach Christus. Der Vesuv bricht aus, zerstört die Stadt Pompeji und tötet die Bewohner, die nicht mehr rechtzeitig fliehen konnten. Unter einer meterhohen dicken Schicht aus Asche und Lava blieben Wohnhäuser, Alltagsgegenstände und Leichen erhalten. Italienische Forscher haben jetzt erstmals künstliche Intelligenz eingesetzt, um die letzten Momente eines Opfers des Vulkanausbruchs zu rekonstruieren, als KI-Bild. Zu sehen ist ein Mann, der geduckt rennt und zum Schutz ein Gefäß über den Kopf hält. Hallo, ich bin Anna Patacek. Willkommen zum Kulturspezial zu Pfingsten rund ums Thema künstliche Intelligenz und Kultur. Und was Sie da gerade gehört haben, das war ein KI-generierter Vulkanausbruch. Wo ist KI heute schon im Alltag von Kunstschaffenden zu finden? Wo geht es technisch hin? Und wie hat sich die KI den Weg in die Kultur gebahnt? Das schauen wir uns alles genauer an. Und bis zu den nächsten Nachrichten bleiben wir auch noch ein bisschen in der Vergangenheit. Denn die Entwicklung der KI beginnt, so könnte man sagen, gewissermaßen bereits 250 Jahre vor Christus in Ägypten. Damals, als die Idee reifte, dass sich Vorgänge des menschlichen Denkens möglicherweise automatisieren lassen. Kulturreporterin Corinne Orlowski nimmt uns mit auf eine Zeitreise.
Alexandria, die reichste Stadt der ganzen Antike. Gerade wurde der Pharos errichtet, der höchste Leuchtturm, der je gebaut wurde. Eines der sieben Weltwunder. Mit seiner legendären Bibliothek, die das gesamte Wissen der Welt sammeln will, Mittelpunkt der Gelehrsamkeit. Hier lebt der Erfinder Ktesibios. Er entwickelt nicht nur die Orgel, den Schlauch zum Feuerlöschen und eine Urform des Luftgewehrs, sondern auch den ersten Automaten der Welt, die Klepsydra, auch Wasserdieb genannt. Mit ihr ließ sich durch das Rinnen von Wasser Zeit messen. Dank Ktesibios wird das System mit Hydraulik zu einer hochpräzisen Uhr und beweglichen Figuren. Die soll Zeitgenossen wie ein Lebewesen vorgekommen sein. Ktesibios soll außerdem für den damaligen Pharao die unheimliche Statue einer Gottheit konstruiert haben, die selbstständig aufstehen und sich wieder hinsetzen konnte. Der erste Meilenstein der Robotik war gesetzt und damit die Vorstellung eines Homunculus gepflanzt, ein künstlich geschaffenes kleines Menschlein. Diese Idee wurde im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt, bis hin zu der Annahme, dass auch menschliches Denken möglicherweise formalisier- und automatisierbar sein könnte. Im späten Mittelalter versucht der mallorquinische Philosoph Ramon Llull, den Erkenntnisprozess zu mechanisieren und entwickelt ein abstraktes, kombinatorisches System, eine Denkmaschine, ein Vorläufer moderner Programmiersprachen. Bis in die Moderne hinein studiert man mathematische Logik und philosophiert über rationales Denken. Bis zur Geburtsstunde der KI, wie wir sie heute kennen. 1950. In einer Zeit, in der die meisten Menschen noch gar nicht wissen, was Computer eigentlich sind, fragt sich der Computerpionier Alan Turing, können Maschinen denken? Der Turing-Test entsteht.
Ein Mensch stellt zwei Gesprächspartnern Fragen über Tastatur und Bildschirm. Der eine ist ein echter Mensch, der andere eine KI-Maschine. Kann der Fragesteller danach nicht sagen, welche von beiden die Maschine ist, hat die Maschine den Turing-Test bestanden.
Und beweist, dass sie sich wie ein Mensch verhält. Der Test inspirierte unter anderem so manchen Science-Fiction-Autor, wie zu Blade Runner. In der Romanvorlage von Philip K. Dick und im Film haben sich Replikanten selbstständig gemacht. Dicks düstere Vision für das Jahr 2021 ist nicht eingetreten. Auch nicht Turings Vermutung, dass es bis zum Jahr 2000 möglich sein werde, unsere Computer so zu programmieren, dass wir zwischen Mensch und Maschine nicht mehr eindeutig unterscheiden können. Einen harten Turing-Test mit langer Gesprächsdauer hat bis heute keine KI bestehen können. Auch nicht die von OpenAI. Aber wo soll es hingehen? Fragen wir die KI.
Die Zukunft ist geprägt von einem Übergang. Weg von reinen Chatbots hin zu einer tiefen, praktischen Integration in unseren Alltag. Wir bewegen uns von einer Ära der Generierung in eine Ära der Autonomie. Die KI entwickelt sich von einem Assistenten, den man aktiv fragen muss, zu einem Partner, der proaktiv plant, Vorschläge macht und Aufgaben autonom erledigt.
Ein Beitrag von Corinne Orlowski. Bei ihr kam gerade der britische Computerpionier Alan Turing vor. Der Name taucht gleich wieder auf, denn wir bleiben noch ein bisschen bei den Anfängen maschinellen Lernens. Und da spielt dieser Vater der Informatik immer wieder eine Rolle in unserem Kulturspezial zu KI und Kultur. Außerdem wurde Turing vor 1,5 Jahren selbst zum Kunstwerk. Das Londoner Auktionshaus Sotheby's versteigerte ein Porträt von ihm für satte 1,2 Millionen Euro. Das sorgte für Aufruhr, weil sein Bildnis ein Roboter generiert hatte. So viel Geld für ein mithilfe künstlicher Intelligenz geschaffenes Kunstwerk. Aber wie fing das eigentlich an mit der KI in der Kunst? Dazu hat unsere Expertin Barbara Wiegand recherchiert.
AI-God, also KI-God, heißt das Porträt des Mathematikers Alan Turing, das da bei Sotheby's unter den Hammer kam, passenderweise. Die Konturen des Gesichts, fast ein wenig geisterhaft unscharf, in gedeckten Farben gemalt, sollte es die allmächtige KI hinterfragen. Und hat zweifelsohne die Kasse des Galeristen Aidan Meller gefüllt. Dem Betreiber des Malroboters namens AIDA. Poppig bunt, mit klaren, fast kantigen Konturen dagegen, kamen die in den 70er Jahren entstandenen Bilder von Harold Cohen daher. Mit dem von ihm entwickelten Programm Aaron gilt er als Pionier KI-generierter Kunst, erläutert Margit Rosen vom Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe.
Diese Software hat gelernt, also sie war nicht nur ausführendes Werkzeug, sondern ein System, das so eine Form von Autonomie simuliert, aber Aaron war ein Produkt der sogenannten symbolischen KI. Es hat mit expliziten Regeln gearbeitet, nicht mit statistischem Lernen.
Der Durchbruch kam dann ab 2015 mit GANs, so die Wissenschaftlerin weiter. Die Generative Adversarial Networks, ein System neuronaler Netzwerke, revolutionierten die Bildgenerierung. Und sorgten für Aufruhr in der Szene, als 2018 das Porträt des französischen Geistlichen Edmond de Bellamy als erstes KI-Gemälde versteigert wurde. Für 400.000 US-Dollar und damit weit über dem Schätzpreis.
Was hier verkauft wurde, war ein Narrativ, eben dass es ein KI-Kunstwerk ist. Urheber war ein Pariser Kollektiv mit dem Namen Obvious. Und was man sieht, ist so ein leicht verschwommenes, historisierendes Porträt, was an europäische Maltradition erinnert. Die Problematik war, dass schnell bekannt geworden ist, dass der zugrunde liegende Code auf den Arbeiten des Künstlers Robbie Barat basiert ist und dass das Künstlerkollektiv diesen Code einfach genommen hat, kaum angepasst hat.
Die Frage der Urheberschaft stand im Raum. Und kann KI Kunst? Oder ist das, was sie erschafft, Ergebnis eines Raubzuges durch die Kunstgeschichte, wie Kritiker betonen?
Die KI selbst ist nicht der Künstler. Es handelt sich bei den KI-Modellen eben um einen großen Vektorraum, eine Art statistischer Raum, in dem unendlich viele Bilder eingelesen wurden. Und durch einen Prompt erzeugt man dann bestimmte Verdichtungen, könnte man sagen, dieser Kreativität, ja, anderer Menschen, deren Bilder dort eingelesen wurden.
Allerdings, so Rosen, sei schon zu beachten, ob die Künstler nur einen Prompt, also einen Befehl an die KI formulieren und dann den von den großen Playern entwickelten KI-Systemen freie Hand lassen oder ob sie eigene Systeme entwickeln und ihre KI selbst trainieren.
Viele der interessanteren Künstler, die mit KI arbeiten, arbeiten nicht mit den gängigen großen Modellen und formulieren nicht einfach einen Prompt, sondern erzeugen zum Teil auch die Daten selbst, mit denen diese Modelle trainiert werden.
Eine Sache der Handlungsmacht, so formuliert es die Expertin. Spannend verspreche es auch in Zukunft zu werden, wenn KI nicht nur ausführt, sondern auch ganze Handlungsräume und den Entstehungsprozess situativ gestaltet. Dann ginge es nicht mehr darum, wer macht das Bild, sondern wer setzt die Ziele. So ist der freischaffende Künstler, die Künstlerin wohl nicht davon bedroht, von KI ersetzt zu werden. Aber die Frage, wer hat es geschaffen? Wer war hier kreativ? Die wird wohl offen bleiben. So wie die Debatte um KI, gerade was die Kunst angeht, immer eine sehr menschliche war.
Was ich interessant finde, dass Intelligenz in den allerersten Diskussionen nicht daran gemessen wurde, kann eine Maschine rechnen, sondern sie wurde immer daran gemessen, kann eine Maschine kreativ sein. Sozusagen im Vergleich mit diesem letzten kleinen Reservoir des Menschlichen, was nicht von der Maschine bedroht ist. Der Maßstab war die Kunst,
sagt Margit Rosen vom Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Kann KI Kunst? Der Medienkünstler und Theoretiker Francis Hunger von der Akademie der Künste in München sagt, die Antwort ist ziemlich klar. Nein, KI sei ein Computerwerkzeug und von Intelligenz kann auch keine Rede sein, hat er mir erzählt.
Was soll da intelligent sein? Natürlich gibt es einen Effekt dadurch, dass diese Modelle anhand von Beispielen trainiert werden, die durch Menschen geschaffen wurden und sortiert wurden und kategorisiert wurden und beschriftet wurden. Also anhand von tausenden Bildern, auf denen Katzen abgebildet sind und bei denen aber auch durch Menschen dazugeschrieben wurde, das ist eine Katze. Anhand dessen ist dieses Wissen quasi jetzt maschinell verfügbar. Nur haben unter anderem auch Künstlerinnen und Künstler das so kommentiert, dass sie Modelle geschaffen haben, indem sie Katzenbilder meinetwegen mit dem Label Hund versehen haben und allein dadurch quasi das scheinbar objektive Wissen in Frage gestellt wurde und verschoben wurde, weil eben dann anhand dieser beispielhaft eintrainierten Daten nur noch Ergebnisse kommen können, die für uns als Menschen jetzt erstmal absurd erscheinen. Der Maschine ist das völlig egal. Also die hat ja überhaupt gar keinen Begriff davon, was eine Katze ausmacht, dass man die streicheln kann, dass man die füttern muss und so weiter. Das ist für die ist das halt eine Reihe von Zahlen, ein bisschen mehr als nur Nullen und Einsen, die halt mit möglichst optimalen Algorithmen berechnet werden.
Trotzdem haben Sie gesagt, dass es seit den 50er Jahren so eine Faszination auch gab für so Automatisierung, Programmierung in der Kunst, die sich dann vielleicht jetzt eben auch auf die, ich sage es trotzdem, künstliche Intelligenz weiter überträgt. Worin liegt denn der Reiz für Künstlerinnen und Künstler, so zu arbeiten und jetzt nicht einfach, was heißt einfach, und nicht den Pinsel in die Hand zu nehmen und aus sich zu schöpfen?
Also auch in diesem Zeitraum, seit den 1960er Jahren, damals noch mit dem Aufkommen des Fernsehens und eben immer wieder mit dem in den 90er Jahren mit dem Aufkommen des Internets, haben sich Künstlerinnen und Künstler immer auch mit zeitgenössischen Medien auseinandergesetzt und die erkundet, um quasi ja Aussagen über aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen in den aktuellen gesellschaftlichen Medien treffen zu können. Ich habe jetzt gerade die Fotografie noch übersprungen, die auch ein ja damals zeitgenössisches Medium ab ca. 1900 war. Und in dem Zuge gibt es jetzt eine Auseinandersetzung mit dem, was als künstliche Intelligenz bezeichnet wird. Und dabei sehe ich zwei Tendenzen. Und die eine Tendenz ist eben, dass quasi dass Daten umgewandelt werden von einer Datenmenge in eine andere Datenmenge und dass man Visualisierungen erhält. Und dann wird gesagt, okay, das ist jetzt hier künstliche Intelligenz und Kunst mit künstlicher Intelligenz. Und dann gibt es eine andere Tendenz. Das sind Künstlerinnen und Künstler, die quasi Kunst über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz machen.
Die einen nutzen es als Tool, kurz gesagt, und die anderen thematisieren sozusagen die Technik.
Oder wenn Sie es zuspitzen wollen, oder ich möchte es gern zuspitzen, die einen springen auf den KI-Hype-Zug auf und die anderen schauen sich das etwas vorsichtiger, vielleicht auch kritischer an und versuchen herauszufinden, welche gesellschaftlichen Veränderungen das nach sich zieht.
Verstehen Sie denn die Diskussionen, die dann in der Öffentlichkeit aufkommen, wenn zum Beispiel ein KI-generiertes Werk für Millionen versteigert wird, ob das Kunst oder nicht, diese ganze Aufregung darum?
Ich verstehe das einerseits, aber ich verstehe das, glaube ich, anders, als man vermuten könnte. Ich verstehe das vor allen Dingen als ein Ausdruck von finanzieller Spekulation, die ja auch immer ein Teil von Kunstmarkt gewesen ist. Und die in dem Falle ist es auch so, dass sich die finanzielle Spekulation nicht eingelöst hat, weil es gab genau diesen einen spektakulären Fall, wo das tatsächlich so durch ein Auktionshaus völlig sinnfrei überteuert auch verkauft worden ist. Inzwischen ist es so, dass quasi die Käufer versucht haben, dieses Bild wieder loszuschlagen und es ihnen halt nicht gelungen ist, also völlig an Wert auch als Spekulationsobjekt verloren hat. Darin zeigen sich eigentlich nur noch mal, wie stark unsere Fantasien auch diese Gegenstände aufladen. Wer eigentlich zuständig ist für die sozusagen für die Feststellung, ob etwas Kunst ist oder nicht, sind im Großen und Ganzen Museen und der Kunstbetrieb. Und die Validierung von Kunst erfolgt dadurch, dass Sachen dauerhaft durch die Menschheit aufbewahrt werden, in Museen beispielsweise. Und das ist hier in Ansätzen auch zu erkennen. Also natürlich sind KI-generierte Kunstwerke in Museumssammlungen gegangen. Welchen Bestand das haben wird, das kann man dann vielleicht in 50 oder 100 Jahren sagen, so wie wir jetzt eben über die Kunst von vor 50 oder 100 Jahren als eben wertvoll oder vielleicht auch nicht so wertvoll urteilen.
Der Medienkünstler und Theoretiker Francis Hunger. Wir haben darüber gesprochen, wie KI in der bildenden Kunst wahrgenommen wird. Sie hören das RBB24 Inforadio, unser Kulturspezial zu Pfingsten. In dieser halben Stunde geht es um die Anfänge von KI in der Kultur. Und ich sage der Einfachheit halber jetzt einfach weiter künstliche Intelligenz, auch wenn mein Gesprächspartner gerade eben das für keinen passenden Begriff hielt. Auch in der Musik geht das Komponieren mit Algorithmen schon auf die 1950er Jahre zurück. Barbara Behrendt hat sich das genauer angeschaut und angehört und auch ein Berliner Musikduo besucht, das heute noch mit Robotern komponiert.
"35 mechanische Musikautomaten, Orgeln, Trompeten, Trommeln. Und der Rias Kammerchor singt dazu über das Verhältnis von Mensch, Maschine und Gott. Zero's Law, das nullte Gesetz, heißt diese Roboteroper, die 2023 in der Tischlerei der Deutschen Oper uraufgeführt worden ist. Komponiert haben sie Maciej Schlezjecki und Marion Wörle. Sie bilden das experimentelle Musikduo Gamut Inc. Das Besondere, das Roboterorchester ist zwar computergesteuert, schlägt aber hölzerne und metallene Orgelpfeifen an, es bedient Schlagwerk und Blasinstrumente. Die Klänge sind also programmiert, werden aber auf analogen Instrumenten gespielt. Maciej Schlezjecki und Marion Wörle experimentieren schon seit vielen Jahren mit Algorithmen. Die sind am Werk, sobald ein Komponist einer Software den Auftrag gibt, verwende diese bestimmte Tonleiter, arrangiere aber die Töne neu. Die zugrunde liegenden Kompositionsregeln stammen also von den KünstlerInnen, die Software ist das ausführende Organ innerhalb dieser Regeln. Dass in der Musik so viel mit Algorithmen, Codes und Maschinen probiert wird, ist naheliegend. Schließlich besteht Musik aus Mustern, Wiederholungen, Regeln und mathematisch zu berechnenden Abständen zwischen Tönen.
Oder wenn wir mit Supercollider, einer sehr codebasierten Software, Material entwickeln, dann sind es mathematische Formeln, anhand deren Notensätze herausgegeben werden. Aber allein damit ist eigentlich noch längst kein Stück geschrieben. Und also, man muss ja immer die Maschine füttern mit der Idee, wie sollen die Noten sich verhalten? Sollen sie lang sein? Sollen sie kurz sein?
In den 50er Jahren schon hatte der Informatiker Alan Turing Algorithmen für die Erzeugung einfacher Melodien erforscht. 1957 entstand an der University of Illinois dann die Illyac Suite, das erste vollständig vom Computer komponierte Werk. Die Rechenmaschine war hier noch eine regelgehorsame Assistentin, keine lernende Agentin. Die Öffentlichkeit interessierte sich dafür herzlich wenig. Das änderte sich 1985, als der amerikanische Komponist David Cope einen Opernauftrag wegen seiner Schreibblockade nicht fertigstellen konnte. Stattdessen entwickelte er das Programm EMI, Experiments in Musical Intelligence. Es analysierte Copes eigene Werke und schlug neue Kompositionen vor. So vollendete er die Oper Cradle Falling. KritikerInnen feierten sie als modernes Meisterwerk, ohne zu wissen, dass ein Computer beteiligt war. Ein Skandal, als die Wahrheit herauskam. Mit dieser EMI-Technik wurde es dann auch möglich, Bach und Beethoven neue Stücke schreiben zu lassen. All das ist nun aber nicht gemeint, wenn von KI-komponierter Musik die Rede ist. Die künstliche Intelligenz, die heutzutage vor allem leichte Popsongs schreiben kann, geht anders vor. Sie wird mit tausenden Musikstücken gefüttert, nutzt das Lernmaterial aber für neue, freiere Kompositionen. Für die experimentierfreudigen MusikerInnen Maciej Schlezjecki und Marion Wörle ist das allerdings uninteressant.
Wir haben zeitweise versucht, ganze Formen von Computeralgorithmen erstellen zu lassen. Das stellte sich aber als nichts besonders glücklicher aus. Also irgendwo hat uns immer irgendwas gefehlt und wir fanden, dass es also emotional einfach nicht befriedigend für uns war. So. Und das ist für uns total wichtig, dass die Musik uns auch berührt und auch die Zuhörer berührt.
Der kreative Kompositionsprozess, so Marion Wörle, bringe die meiste Freude. Warum noch Musik machen, wenn ausgerechnet das an die Maschine ausgelagert wird? Die Popmusik sieht Gamut Inc. von den Entwicklungen der KI durchaus gefährdet. Ihre eigene Forschungsarbeit zwischen neuer Musik und Klangkunst sei hingegen zu speziell, als dass reine KI-Programmierung interessant oder kommerziell verwertbar wäre. Ob die beiden ExpertInnen wohl einen KI-generierten Popsong von einem menschgemachten unterscheiden könnten?
Ich glaube nicht.
Es kommt wirklich darauf an, wofür.
Für PopmusikerInnen sind die rasanten Entwicklungen der KI also bedrohlich. Für das experimentelle KomponistInnen-Duo sind sie Gold wert.
Drohkulisse und Faszinosum in einem. Das kann künstliche Intelligenz sein. Also wie gemacht für Geschichten mit großem Spannungsbogen für die Leinwand und das Kino. Unser Filmexperte Alexander Soyer schaut zurück in die Filmgeschichte und wie sich Filmemacher seit jeher für intelligente Systeme und den Gegensatz Mensch-Maschine begeistern konnten.
Ich weiß, dass ihr beide geplant habt, mich abzuschalten. Und ich glaube, dass ich das nicht zulassen darf.
Sollte das wirklich irgendwann, und hoffentlich nicht allzu bald, mal so richtig schief laufen mit künstlicher Intelligenz, können wir jedenfalls nicht behaupten, wir wurden nicht gewarnt.
Ich bin heute hier, um euch zu sagen, dass die Sache hier nicht gut ausgehen wird.
Gerade erst in diesem Frühjahr wurden wir mit Good Luck, Have Fun, Don't Die noch einmal ermahnt, was alles schiefgehen kann, wenn Maschinen zu viel Macht erlangen. Und schon vor sage und schreibe knapp 100 Jahren schaute Fritz Langs prophetischer Stummfilmklassiker Metropolis mit geradezu erdrückender Genauigkeit in eine Zukunft mit einer verführerischen Menschmaschine.
Verflucht, du hättest mich fast umgebracht!
Es bestand die Chance, ja. Aber es ist doch gut ausgegangen.
Die künstlichen Intelligenzen der Filmgeschichte, das sind meistens lebendige Angstfantasien und Horrorszenarien, die auf die eine oder andere Art immer mal wieder die gleiche Frage stellen. Was, wenn Maschinen auf einmal einen Willen haben, sich verselbstständigen und machen, was sie wollen?
Ich habe Dinge gesehen, die ihr Mensch niemals glauben würde.
Replikanten, Androiden, Roboter, Maschinen, Computerprogramme, Videospiele, eine Sexpuppe, Kinderspielzeuge oder das Smart Home von nebenan. Alle wollen dem Menschen und der Menschheit im Kino mal mehr oder mal weniger brutal an den Kragen.
Hasta la vista, Baby.
Da macht Skynet in der Zukunft unermüdlich Jagd auf uns und schickt einen Terminator nach dem anderen in die Vergangenheit. Oder da werden wir alle als organische Batterien missbraucht und merken es nicht, weil unser Geist in der Matrix gefangen ist.
Der Mensch ist eine Krankheit. Das Krebsgeschwür dieses Planeten. Und wir bringen die Heilung.
Es gibt sie zu Hunderten. Geschichten, Filme, Serien über eigensinnige, unheimliche, künstliche Intelligenzen, die nichts Gutes im Schilde führen und damit oft auch die menschliche Überheblichkeit aufzeigen, die erst dazu geführt hat, dass Maschinen außer Kontrolle geraten.
A self-learning, truth-eating digital parasite.
Und jetzt bitte weltweiter thermonuklearer Krieg.
Neben der großen, reinen Bedrohung durch KI als Thema lassen sich aber auch existenzielle und philosophische Auseinandersetzungen mit dem Wesen der künstlichen Intelligenz als moderne Prometheus-Erzählung finden. In Gareth Edwards' Creator zum Beispiel, in Alex Garlands Gott aus der Maschine-Kammerspiel Ex Machina oder in Steven Spielbergs Pinocchio Science-Fiction AI, künstliche Intelligenz.
Du bist eine Maschine.
Ich bin ein Junge.
Möchtest du mein Freund sein?
Natürlich.
Wir sind gleich. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir nicht gut sind. Und ich bin kein Mensch.
Die große Faszination für wie auch immer geartete künstliche Intelligenz auf der Kinoleinwand liegt nicht zuletzt darin, dass sie nie komplett zu durchschauen ist und eine geheimnisvolle, ebenso unberechenbare wie frei einsetzbare Größe bleibt. Eine Blackbox, die Verderben bringen kann, die für unsere Hybris steht oder für unsere Menschlichkeit. In den allermeisten Fällen, wie dieser kleine Exkurs deutlich macht, heißt das zwar, dass wir mit den KIs geradlinig auf einen Abgrund zusteuern, Ein bisschen Hoffnung aber gibt es trotzdem, denn ab und zu sind die klugen oder lebendig gewordenen Maschinen dann doch auch echte Freunde, Helfer oder Heilsbringer, egal ob sie nun Data, Nummer 5 oder Wally heißen. Wally.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.